Ich bitte nochmal hier vorne die Kameraleute und die Fotografen, die Sicht frei zu machen, damit wir loslegen können mit der letzten Bundespressekonferenz für heute. Wir sind immer noch beim Thema Bewertung der Ergebnisse der Bundestagswahl und haben jetzt die führenden Köpfe der Linken bei uns zu Gast. Ich begrüße neben mir recht herzlich die Spitzenkandidatin Heidi Reicheneck, die Parteivorsitzende Ines Schwertner und den Spitzenkandidaten Jan van Aken. Herzlich willkommen. Alle drei werden zum Eingang was sagen. Dann kommen wir wie gewohnt zu Ihren Fragen und Herr van Aken beginnt.
Dann leg ich los. Ja, schönen guten Morgen. Danke, dass Sie alle da sind. Die Linke ist wieder da. Ich glaube, das ist das Ergebnis von gestern Abend. Ich glaube, die Linke hat das politische Comeback des Jahres hingelegt und gegen alle Erwartungen nochmal 4% dazugewonnen. Das sind insgesamt 4,3 Millionen Menschen, die uns gewählt haben gestern. Und ehrlich gesagt, das hat mich gestern auch richtig berührt. 4,3 Millionen Menschen, die uns erstmal ihr Vertrauen gegeben haben. Wir werden sie nicht enttäuschen, aber das ist auch schon ein Stück weit Verantwortung, das ich da spüre. Ich glaube, der Erfolg war möglich, weil wir als Team gearbeitet haben. Also wenn es irgendwann, irgendwo einmal perfektes Teamwork gab, dann war es dieser Wahlkampf der Linken in den letzten Wochen und Monaten. Es hat alles hervorragend zusammengepasst. Deswegen danke an alle, die mitgemacht haben. Wir drei haben super zusammengearbeitet, aber auch alle anderen fast 100.000 Mitglieder, die wir haben, haben gut zusammengearbeitet. Wir sind jetzt die soziale Opposition im Bundestag, aber wir haben von Anfang an gesagt, das werden wir jetzt genau so machen. Wir sind die soziale Opposition im Bundestag und in der Gesellschaft. Das nicht so schöne Ergebnis gestern ist ja, dass CDU und AfD zusammen rund die Hälfte der Stimmen bekommen haben. Und es muss jetzt in den nächsten Jahren darum gehen, wieder andere gesellschaftliche Mehrheiten für ein sozialeres, für ein progressiveres Deutschland zu gewinnen. Da sehen wir unsere Aufgabe im Parlament, aber auch auf der Straße breite Bündnisse zu schmieden für einen Mietendeckel zum Beispiel, für eine Vermögensteuer. Das muss sich ändern, weil sonst zerfällt diese Gesellschaft immer weiter und das können wir nicht zulassen. Und Friedrich Merz, das haben wir immer gesagt, der kann sich jetzt warm anziehen. Wir wissen, wie Opposition geht, wir sind da gut drin. Wir werden nachhaken, wir werden nachbohren, wir werden Skandale aufdecken, wir werden diese Regierung kontrollieren und jeden Angriff auf den Sozialstaat bekämpfen, sowohl im Parlament als auch auf der Straße. Da kann man mit uns rechnen und ich glaube, man kann es uns auch zutrauen mit den vielen 10.000 Aktiven, die wir dazu gewonnen haben, die jetzt auch darauf brennen, weiterzumachen auf der Straße. Ich glaube, die linke Zukunft sieht gut aus. Danke.
Frau Schwertner. Ja, auch von mir, guten Morgen kann man noch sagen vielleicht. Ich spreche als Parteivorsitzende, aber auch als eine derjenigen, die einen Direktwahlkreis gewonnen hat, also stellvertretend auch für die anderen fünf. Ich freue mich sehr darüber, dass wir in den Direktwahlkreisen es geschafft haben, unsere Hochburgen zu verteidigen, vor allem aber auch, dass wir dort die AfD besiegen konnten, was für uns ein klares Zeichen dafür ist, wie man auch die AfD schlagen kann. Das ist praktischer Antifaschismus. Wir sagen eben nicht nur, dass wir im Parlament auf der richtigen Seite stehen, sondern dass wir auch vor Ort bereit sind, gegen die AfD anzutreten und auch zu gewinnen. Wir haben insgesamt 6 Direktmandate gewonnen in Berlin, Treptow-Köpenick, Gregor Gysi natürlich mit einem sehr, sehr starken Ergebnis. Ich freue mich über mein eigenes Ergebnis in Berlin-Lichtenberg und ich habe auch eine gewisse persönliche Genugtuung, da Beatrix von Storch vom Hof gejagt zu haben. Das kann ich so sagen. Wir freuen uns aber auch hier in Berlin über 2 Westbezirke. Das ist das erste Mal in der Geschichte unserer Partei, dass wir auch im Westen Berlins mit Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln gewinnen konnten, auch durch sehr, sehr starke Kampagnen, sehr, sehr starke glaubwürdige Kandidaten, aber eben auch in Erfurt und Leipzig unsere Direktmandate verteidigen konnten. Und das zeigt nochmal das, was Jan van Aken auch schon gesagt hat, dass dieses Teamwork perfekt funktioniert hat. Also, dass wir in so einer Unterschiedlichkeit trotzdem gewinnen konnten, bedeutet sehr, sehr viel. Und wir haben eben gezeigt, dass wir konsequent mit sozialer Politik, aber auch mit Nahbarkeit, mit wahnsinnig vielen Haustürgesprächen diese Direktwahlkreise gewinnen können. In Berlin-Lichtenberg waren wir an 68.000 Haustüren. Jede zweite Haustür in Lichtenberg haben wir geklopft und mit den Menschen gesprochen. Und das wird eben auch unser Ziel sein, in Zukunft auch künftig Direktwahlkreise zu gewinnen und auch der AfD den Osten wieder streitig zu machen. Wir werden ihnen den Osten nicht überlassen. Das kann ich Ihnen auch versprechen. Und wir werden weitermachen. Das hat sich auch gezeigt, wie man AfD-Wählerinnen und Wähler und auch Nicht-Wählerinnen überzeugen kann, nämlich indem wir hauptsächlich auf unsere Heizkosten-Kampagne gesetzt haben, auf die Mietwucher-App. Die Menschen haben wir davon überzeugt, dass wir vor Ort sind, ansprechbar sind und eine nützliche Partei sind. Und wir haben uns nicht beirren lassen von den Migrationsthemen, die Friedrich Merz aufs Tapet gebracht hat. Darauf können wir, glaube ich, auch sehr, sehr stolz sein. Und deswegen will ich noch eine Zahl zum Schluss nennen, nämlich, dass wir neben Grünen und SPD-Wählern hauptsächlich eben auch Nichtwählerinnen und Nichtwähler zurückgewonnen haben und von der Linken überzeugt haben. 290.000 ehemalige Nichtwähler haben uns ihre Stimme gegeben. Und auch das, finde ich, ist ein Punkt, an dem wir anknüpfen sollten, weil wir ja gerade auch in den Stadtteilen unterwegs waren, wo prekär lebende Menschen leben oder prekär arbeitende Menschen leben. Und das bedeutet uns sehr, sehr viel. Hieran wollen wir auf jeden Fall auch weiter anknüpfen.
Und Frau Reichenick.
Ja, ich nutze mal Moin, das ist tageszeitunabhängig. Und als kleine Vorbemerkung, es war wunderbar, heute in Lichtenberg aufzuwachen. Und Lichtenberg war immer noch rot, das hat mich sehr gefreut, auch wenn es gerne mehr als 2 Stunden Schlaf hätten sein können. Aber ich möchte noch eines ergänzen zu den Wählerinnen und Wählern, denn ich bin besonders glücklich darüber, dass wir die stärkste Partei bei den ErstwählerInnen sind und auch bei den Wählern unter 25. Da haben wir jeweils 25% geholt. Und als jemand, die lange Jahre in der Jugendhilfe gearbeitet hat, macht mich das natürlich besonders glücklich, dass wir für junge Menschen so ein gutes Angebot machen konnten. Und unsere besten Ergebnisse haben wir in der Tat bei den jungen Frauen erzielt. Das waren 35%, das sind plus 20% im Vergleich zum letzten Mal. Und auch das freut mich natürlich besonders, weil das gerade auch die Zielgruppen sind, die in meinen Augen dringend mehr Vertretung in der Politik brauchen. Wir haben jetzt natürlich einiges zu tun, aber zum Glück haben wir in weiser Voraussicht schon ein 100-Tage-Programm beschlossen, Parteivorstand und damals noch Gruppenvorstand gemeinsam. Da werden wir genau auf die Themen fokussieren, die wir auch im Wahlkampf stark gemacht haben. Zum einen das Thema bezahlbare Mieten. Wir werden zu einem Mietengipfel einladen mit Mieterinitiativen, Sozialeinrichtungen, Mietverbänden, um dort gemeinsam zu überlegen und zu planen, wie wir das Thema bezahlbare Mieten jetzt auch in der Gesellschaft noch weiter stärken. Wir werden Anträge einbringen zum Einfrieren der Mieten und auch natürlich zum Mietendeckel. Wir werden genauso einen Gesetzentwurf vorlegen gegen Wuchermieten. Da haben wir schon sehr gute Arbeit geleistet, wenn ich das so sagen darf, mit unserem Mietwucherrechner. Den werden wir natürlich ausbauen, auch auf weitere Städte, damit mehr als die bisherigen 8 Städte davon profitieren können und wir mehr Menschen dabei unterstützen können, zu Unrecht erhöhte Mieten zurückzubekommen. Das ist natürlich ganz zentral auch ein Grund für unseren Erfolg, dass wir bei den Menschen waren, ihnen im Alltag jetzt schon geholfen haben. Zudem werden wir natürlich auch Anträge einreichen, um die Mehrwertsteuer zu streichen. Das war ja unser zweites zentrales Thema, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, Hygieneprodukte und ÖPNV zu streichen, damit die Menschen am Ende des Monats mehr im Portemonnaie haben. Das ist einfach ein Thema, das weiterhin brennt, weil die Preise ja weiter steigen. Zudem das Thema Umverteilung. Sie wissen, wir haben ein Steuerkonzept, das alle entlastet, die bis zu 7.000 Euro brutto im Monat verdienen. Das heißt also die Mehrheit der Gesellschaft. Und wir wollen dafür natürlich, um das gegen zu finanzieren, unter anderem auch eine Vermögensteuer wiedererheben. Das hatten wir schon mal, das war eine gute Sache. Und genau dazu werden wir auch einen ExpertInnen-Gipfel einladen, um das nochmal konkret vorzubereiten und auch in der Gesellschaft da weiter für unsere Mehrheiten zu kämpfen. Und das Thema, wie Sie vielleicht ja wissen, was mir besonders wichtig ist, ist ein Kita-Gipfel. Wir haben es immer wieder gefordert. Jetzt haben wir auch die Kraft, den selber einzuberufen, denn ich will mich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe das Gefühl, der zukünftige Kanzler, der ja wohl Friedrich Merz heißen wird, wird dafür nicht allzu viel Zeit übrig haben. Deswegen machen das jetzt wir als Linke. Wir werden Vertretern aus Bund, Ländern und Kommunen einladen, Gewerkschaften, Elternverbände, damit wir ein gemeinsames Konzept entwickeln können, einen gemeinsamen Weg, um hier auch Druck zu machen, denn die Situation in den Kitas muss dringend verbessert werden. Aber wir werden natürlich nicht nur im Parlament aktiv sein, sondern auch weiterhin auf den Straßen. Wir werden rausgehen, da wo die Menschen sind. Wir werden weiterhin an die Haustüren klopfen. Das Ziel sind 100.000 pro Jahr. Wir werden unsere Sozialberatungen ausbauen. Auch unsere Abgeordneten werden mindestens einmal im Monat gerade an den sogenannten sozialen Brennpunkten vor Ort sein, damit einfach deutlich ist, bei uns gehen Parlament und Gesellschaft Hand in Hand. Und das ist auch das, was wir als Erfolgsrezept weiter so führen wollen. Und ich werde mich darauf schon, also ich freue mich darauf sehr. Wir werden auch unseren Heizkostencheck natürlich weiterhin zur Verfügung stellen und auch ausbauen. Und wir haben auch natürlich Pläne, gemeinsam mit den Menschen Ideen zu entwickeln, wie wir jetzt weiterhin unterstützen und helfen können. Und wir werden da auf jeden Fall auf uns aufmerksam machen und eine sehr laute Stimme für soziale Gerechtigkeit und gegen den Rechtsruck sein und auch die Rechte und Freiheiten aller Menschen verteidigen.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Dann kommen wir zu Ihren Fragen und wir beginnen in der Mitte, hier vorn.
Hallo, Friedel, mein Name von Euroactive. Also Glückwunsch zu diesem Comeback. Das war echt sehr, sehr unerwartet. Die Frage ist so ein bisschen, wie wollen Sie die Energie halten? Sie hatten so ein klares Ziel und es gab so dieses Momentum und jetzt sind 4 Jahre Opposition und wie wollen Sie schauen, dass Sie weiter am Ball bleiben?
Ja, wir freuen uns ja über die mehrere 10.000 Neumitglieder. Das ist natürlich eine große Herausforderung, aber die sind eigentlich zum perfekten Zeitpunkt eingetreten, sind nämlich direkt in den Wahlkampf eingestiegen. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen so viele junge Menschen dazu gewonnen, die direkt aktiv geworden sind und die wir direkt geschult haben, zum Beispiel eben bei den Haustüren oder an anderer Stelle. Und das werden wir natürlich weiter betreiben. Also das wird die größte Herausforderung sein. Wir sind praktisch eine neue Partei, die jetzt erstmal mit diesen Neumitgliedern umgeht. Aber das werden wir, glaube ich, gut schaffen, denn wir haben ja genug zu tun. Wie Sie gerade gehört haben, Heidi Reicheneck hat die Kampagnen vorgestellt. Also wenn wir die Sozialberatung ausbauen, die Heizkostenkampagne ausbauen, wir haben gerade erst damit angefangen. Also die Arbeit ist da und wir freuen uns, alle Mitglieder einzubinden. In unserer Partei sollte jeder und jeder einen Platz haben, sich zu engagieren. Wollen sie also schulen und ausbilden und gleichzeitig eben die Kampagnen weiter stärken und jedem da die Chance geben, sich zu beteiligen.
Frau Meier hat die nächste Frage.
Anja Meier vom Focus Magazin. Hallo, ich habe eine Frage, die daran auch ein bisschen anschließt. Sie haben ja jetzt hier gerade gesprochen von Gipfeln und Kampagnen. Was bedeutet das konkret für den parlamentarischen Raum? Das habe ich nicht ganz verstanden gerade. Und vielleicht auch an Sie, Herr von Acken oder Frau Reicheneck. Es ist ja, man kann es nicht anders sagen, also auch so ein Hype jetzt um die Linke. Ja? Wie wollen Sie vermeiden, das ist, bezieht sich auch auf die Frage des Kollegen, dass es so ein Piratenphänomen wird? Also ich erinnere mich, 2010 war die hier im Bundestag plötzlich die Überraschung groß, zack, rein. Aber es versackte dann irgendwie. Wie wollen Sie das halten? Es ist ja, Sie werden ja irgendeine Strategie haben, außer miteinander zu reden.
Also zum Thema Parlament. Ich habe ja schon ein paar unserer Initiativen, die wir jetzt als erstes starten wollen, genannt. Also Anträge für einen Mietendeckel, für ein Programm für bezahlbaren Wohnraum, für das Streichen der Mehrwertsteuer, für die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Also das alles sind konkrete Initiativen, an denen wir arbeiten, die wir als erstes auch auf die Tagesordnung setzen werden. Und wir werden uns natürlich mit der zukünftigen Fraktion darüber verständigen, welche Themen wir als nächstes bearbeiten. Da wird natürlich jede und jeder seinen Schwerpunkt setzen. Und jetzt haben wir auch endlich wieder die Möglichkeit, mehr Anträge einzubringen, regelmäßig Aktuelle Stunden zu beantragen. Das heißt, wir können uns viel besser auch aus dem Bundestag in die öffentliche Diskussion einbringen, was mich natürlich persönlich freut. Wir können also die Themen, die die Menschen bewegen, jetzt auch wieder auf die Tagesordnung setzen. Und das werden wir auch tun. Und bezüglich des Hypes, da kann ich eigentlich nur an Ines Schwertner anschließen. Wir haben so viel zu tun und so viele Aufgaben vor uns. Wir können die Menschen, die jetzt bei uns eingetreten sind, die uns unterstützen, da sehr gut einbinden. Und ich meine, die Linke gibt's ja schon eine ganze Weile. Wir waren schon öfters totgesagt und haben uns immer wieder aufgerappelt. Wir haben Genossinnen und Genossen, die uns seit Jahrzehnten die Stange halten, die auch dafür gesorgt haben, dass es als besonders schwer war, nicht vorbei war, sondern die immer da gestanden haben. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass wir mit diesem Schwung, den jetzt die jungen Menschen reinbringen, die neuen Genossinnen, aber die eben auch die Älteren, die schon länger dabei sind, die ganze Zeit an den Tag gelegt haben, dass wir das auch weiter nach vorne tragen können. Also ich kann gar nicht beschreiben, was in dieser Partei gerade los ist. Also die Sorge, dass das irgendwie in sich zusammenbricht, die habe ich überhaupt nicht. Ich habe eher die Sorge, dass wir gar nicht schnell genug hinterherkommen bei dem ganzen Engagement, was sich da gerade zeigt. Aber das ist ein Luxusproblem, das ich ehrlicherweise sehr gerne habe.
Die nächste Frage hat Herr Husmann.
Ja, angesichts dieses Mitgliederrekords hat das Satiremagazin Titanic vor ein paar Tagen gewitzelt, dass die Linke endlich wieder genug Personal für Spaltung hat. Das könnte ja potenziell auch für die jetzt doch überraschend große Fraktion gelten. Wie wollen Sie da die, ich sag mal, doch auch zum Teil unterschiedlichen Persönlichkeiten, Positionen zusammenbringen? Ich sag mal, auch mit dem Weggang der Wagenknecht-Leute bleiben ja Konfliktlinien. Gerade außenpolitisch.
Also ganz simpel, wir werden uns darüber austauschen, werden das miteinander diskutieren und vor allen Dingen immer davon ausgehen, dass unser Gegenüber grundsätzlich erstmal einen guten Ansatz mitbringt. Und ich mache mir da auch ehrlicherweise gar keine Sorgen, weil wir sind ja auch eine Partei und keine Sekte. Das heißt, es soll ja auch unterschiedliche Meinungen geben. Wir müssen dann gemeinsam Kompromisse finden, auch mal Mehrheitsentscheidungen. Und das Wichtige ist, dass dann alle hinter den Entscheidungen stehen, die wir gemeinsam treffen, so wie wir alle hinter dem Partei- und dem Wahlprogramm stehen. Also ich bin da sehr optimistisch und mache mir da keine Sorgen und werde, also das kann ich jetzt hier auch ganz klar sagen, eine Fraktion morgen begrüßen können, was mich sehr freut, die da auch weiterhin gemeinsam an einem Strang zieht, weil es hat sich ja gezeigt in den letzten Wochen und Monaten, dass es ein ziemlich gutes Erfolgsrezept ist, einfach mal gemeinsam in dieselbe Richtung zu gehen.
Herr Sternberg daneben.
Sie wollten sich retten und jetzt haben sich so gut gerettet, dass Sie im Endeffekt auch liefern müssen. Und nach der Wahl ist ja, Herr van Aken weiß das, auch vor der Wahl, diesen Sonntag in Hamburg, die Linke ist eine Großstadtpartei geworden. Berlin gewonnen hat in Hamburg 14%. Wenn ich letzte Woche noch gefragt hätte, wollen Sie ja zweistellig werden bei der Bürgerschaftswahl, hätte ich mich wahrscheinlich selber für unzurechnungsfähig erklären müssen, wenn ich es vor ein paar Wochen gefragt hätte. Also wollen Sie zweistellig werden bei der Bürgerschaftswahl? Und was bieten Sie eigentlich an in den Großstädten? Im Wahlprogramm in Hamburg steht sowas drin wie mehr Draußentanzflächen in allen Bezirken. Das klingt, um eine zukünftig ehemalige Politikerin zu zitieren, nach Lifestyle-Linke. Also was ist Ihr Programm für die Großstädte? Was ist Ihre Erwartung für die Bürgerschaftswahl?
Also, Sie haben da wahrscheinlich 3-4 Punkte, finden Sie im Hamburger Wahlprogramm, genau für den Bundestagswahlprogramm, wo Sie denken, na, es ist ein bisschen ab. Aber es ist total wichtig für einige Leute. Aber das zentral Wichtige für fast alle in Hamburg sind die Mieten. Das steht in unserem bundesweiten Wahlprogramm ganz vorne. Das steht im Hamburger Wahlprogramm ganz vorne. Sie wissen, dass wir gerade in Hamburg das Problem mit der Sage haben, der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, die unnötig immer mehr Gewinne rauszieht aus den Mieten, um den Staatshaushalt zu finanzieren. Da sagen wir, das darf nicht sein, sondern die Mieten müssen entsprechend abgesenkt werden bei der Sage. Das ist eine ganz gezielte Kampagne, die wir fahren, die offenbar auch sehr funktioniert. Also gerade in den Großstädten sind diese Probleme, die hohen Mieten, die hohen Heizkosten, aber auch die hohen Preise im Supermarkt, was wir da überall gehört haben, in unserem Haustürgesprächen in Hamburg ja auch, war ich ja selbst mit dabei, in Mümmelmannsberg, in anderen Orten. Das war schon sehr spannend und ich glaube, da haben wir genau den richtigen Punkt gefasst. Deswegen wundert mich das auch nicht, dass wir jetzt bei 14% sind. Mal gucken, was am Sonntag rauskommt. Ich bin im Moment sehr optimistisch und Heidi Reicheneck und Sören Pellmann haben ja eine wunderbare Aktion gestartet. Wir machen am Dienstag unsere erste Fraktionssitzung und am Mittwoch unsere erste Fraktionsklassenfahrt nach Hamburg, um dann als neue Bundestagsfraktion in Hamburg auch den Wahlkampf zu unterstützen.
Frau Jeckels hat die nächste Frage.
Ja, Pauline Jeckels von ND der Tag. Wir haben jetzt ja schon so ein bisschen über die nähere Zukunft gesprochen. Ich selbst habe aber dazu schon genug Auskunft bekommen und frage, wie sieht denn die mittelfristige Zukunft aus? Herr van Aken, Sie haben auch schon klar gemacht, Sie würden gerne in Zukunft regieren und Sie wären jetzt bereit gewesen, mit Rot-Rot-Grün zu regieren. Ist das auch mittelfristig Ihr Ziel, in eine Regierung mit Rot-Rot-Grün zu gehen, wenn das möglich ist?
Unser Ziel ist immer zu verändern. Und da habe ich immer gesagt, das ist relativ egal, ob Sie mitregieren oder ob Sie nicht mitregieren. Wenn Sie keine gesellschaftliche Mehrheit haben, dann können Sie es nicht verändern. Und deswegen ist mein Ziel und das ist unser Ziel hier als Führungsspitze der Linken und der Gesamtpartei, wir wollen die gesellschaftlichen Mehrheiten schaffen. Und das geht nur, wenn wir stark im Parlament sind und stark außerhalb des Parlaments. Die Regierungsfrage, die immer so nach vorne zu stellen, ich verstehe es gar nicht. Weil es kann auch sein, dass man mitregiert, aber man hat überhaupt keine Macht, wenn man die gesellschaftlichen Mehrheiten nicht hört. Und umgekehrt, ich habe jahrelang bei Greenpeace gearbeitet. Was haben wir alles gewonnen bei Greenpeace? Und wir haben nie mitregiert. Die Linke hat damals den Mindestlohn als erste gefordert. Und wir haben es am Ende die breite gesellschaftliche Mehrheit dafür mobilisiert. Und am Ende kam der Mindestlohn, ohne dass wir mitregiert haben. Ich finde, die Frage ist eben nicht, wollen wir mitregieren oder nicht. Die Frage ist, wie wollen Sie die Veränderung schaffen? Und da haben wir einen sehr genauen Plan.
Ja, die Debatte ist ja deshalb jetzt auch nochmal unter Linken ausgebrochen, weil Sie eben klar gemacht haben, Sie würden mitregieren, wenn es ginge. Wie immer, wenn es um diese Debatte unter Linken geht, hat das bei vielen die Sorge ausgelöst. Jetzt ist die Linke gerade wieder ein bisschen stärker und will sofort sich künftig in eine Position bringen, wo ihre eigentlich stark linken Positionen wieder verwässert werden, wie das in so einer Koalition natürlich dann der Fall wäre. Was entgegnen Sie diesen Leuten mit der Sorge?
Also Sie sagen jetzt, bei vielen Linken hat das die Sorge ausgelöst, das stelle ich gar nicht fest. Ich stelle fest, irgendwie, dass überall, wo wir unterwegs waren, die Antwort kommt, genau so muss man es machen. Nicht regieren steht im Mittelpunkt, sondern verändern. Und das Mittel ist dann am Ende, je nachdem, was passt. Also insofern sehe ich das vielleicht bei einigen wenigen Linken. Und dann sage ich immer, entspannt euch. Wir haben die gleichen Ziele. Wir wollen den Mietendeckel durchsetzen. Wenn wir den in der außerparlamentarischen Opposition schaffen, wunderbar. Wenn wir das im Bundestag als Opposition schaffen, wunderbar. Und wenn wir dafür mitregieren, ist auch wunderbar. Hauptsache der Mietendeckel kommt. Ich glaube, das können wir allen sagen. Und damit sind, glaube ich, alle Fragen ausgeräumt, was Regieren angeht.
Herr Jung.
Ich nehme das auch, was von Haken gesagt hat, dass Sie die soziale Stimme im Bundestag sein wollen, geht aber an alle drei, wer sich angesprochen fühlt. Ich habe mal nachgeguckt, Menschen, die ihre finanzielle Lage als schlecht bewerten, sowie Menschen, die sich als ArbeiterInnen ansehen, haben zu 40% AfD gewählt, nur 10% die Linke. Können Sie mir mal erklären, warum die Schwachen im Land die Faschisten wählen und nicht die soziale Stimme?
Na, zunächst einmal muss man auch feststellen, dass unsere Werte trotzdem gestiegen sind. Und darauf bin ich auch ehrlicherweise stolz, weil das war immer ein großes Thema, auch ein großes Thema von uns, als wir angetreten sind, weil es immer hieß, ihr könnt nicht gleichzeitig das großstädtische Milieu gewinnen und die armen Menschen. Und wir haben jetzt gezeigt, dass wir beides gleichzeitig können. Nicht in dem Maße, wie ich mir das wünschen würde, aber dass die Ansätze dafür da sind. Und ich kann es, wie gesagt, am Beispiel von Lichtenberg immer wieder sagen. Ich habe an so vielen Haustüren geklingelt, wo Menschen gesagt haben, ich will die AfD, nein, danke. Und ich dann gesagt habe, Sie müssen mich nicht wählen, Sie können trotzdem in meine Sozialsprechstunde kommen. Und ich werde Ihnen trotzdem helfen und Ihre Heizkosten kostenlos prüfen. Und dann sind die Leute überrascht. Und das haben wir jetzt in 3 Monaten nicht geschafft, an so vielen Haustüren zu klopfen, die notwendig wären, offensichtlich. Aber ich glaube, dass der Ansatz der richtige ist. Also wir können Menschen davon überzeugen, dass die AfD nicht in ihrem Sinne Politik macht, dass sie eine Politik für die Reichen macht, für die Mächtigen, dass sie aufrüsten wollen. Es ist bei den wenigsten Menschen, gerade im Osten, überhaupt in ihrem Sinne. Wenn die Menschen nach Klasseninteresse wählen würden, das hat ja der Freitag festgestellt, dann wären wir bei irgendwie 30-40% mindestens. Also da kann man, glaube ich, die Menschen davon überzeugen. Aber das ist unser Job, die Leute davon zu überzeugen. Dafür haben wir die nächsten Jahre auch Zeit und das werden wir auch tun.
Aber es muss ja trotzdem ein Warnsignal sein, dass Faschisten 4-mal mehr Stimmen bekommen von den Ärmeren.
Ja, absolut. Deswegen haben wir das ja so ernst genommen und gesagt, dass wir diesen Kampf gegen die AfD aufnehmen.
Dann die also ich fand schon, dass das eine Nachfrage war. Also definieren Sie Nachfrage. Ich habe eine wahnsinnig lange Frageliste, deswegen ist jetzt der Appell, wenn man dazwischen redet, sollte man sich gut überlegen, dass das von der Sitzungsleitung als Nachfrage verstanden werden könnte. Und wir machen hier vorne weiter.
Ja, Carsten Wiedemann, Tagesspiegel Background. Ich habe eine Frage zum Thema Schuldenbremse. In der nächsten Legislatur wird ja auf jeden Fall eine neue Regierung mehr investieren müssen in Infrastruktur und so weiter. Das haben alle Parteien und auch CDU und SPD ja angekündigt. Da wäre eine Zweidrittelmehrheit aber nötig, um die zu ändern. Die gäbe es mit Ihnen. Können Sie sich vorstellen, dass Sie da mitgehen, wenn eine solche Reform nicht das Thema Verteidigungsausgaben beinhalten würde?
Ja, wir waren von Anfang an gegen die Schuldenbremse. Wir waren auch gegen die Einführung der Schuldenbremse. Bodo Ramelow hat sehr bekanntermaßen da eine sehr tolle Rede dazu gehalten. Sie hat von Anfang an Investitionen blockiert. Also freuen wir uns natürlich, dass es jetzt da auch Bewegung gibt. Ich persönlich glaube auch, dass die nächste Bundesregierung sich da bewegen muss. Also es bleibt ja gar nichts anderes übrig. Auch Friedrich Merz wird da in den sauren Apfel beißen. Und jetzt sind wir in dieser Lage, dass wir dafür auch Bedingungen stellen können und sagen können, wir stimmen nur mit, wenn das an Bedingungen geknüpft ist. Wir müssen in die soziale Infrastruktur investieren. Und wenn das nicht passiert, dann werden wir da auch nicht mitstimmen. Für Aufrüstung werden wir nicht stimmen.
Dann machen wir weiter bei der Kollegin in der Mitte. Das war dieses Mal.
Phoenix TV Hongkong. Als Oppositionspartei, und welche Richtung empfehlen Sie, dass die deutsche Regierung ihre China-Politik einschlagen sollte?
Also eine andere China-Politik ist ein großes Wort, aber wir haben immer gesagt, dass wir gerade für die Lösung des Ukraine-Konfliktes natürlich die chinesische Führung auch brauchen. China und Brasilien haben im letzten Mai einen Vorschlag gemacht, den ich immer gelesen habe als direktes Angebot an die Europäische Union. Wenn ihr bereit seid, würden wir mitmachen und Verhandlungsformat auflegen. Und diese Debatte hätte ich gerne seit 3 Jahren gehabt. Also was ist die deutsche Bundesregierung, was ist die EU bereit, auf China zuzugehen, um eine gemeinsame Verhandlungslösung zu bekommen, weil das ist ja garantiert, wenn Xi Jinping einlädt, dann kommt auch Wladimir Putin. Diese ganze Frage hat die Geschichte nun leider in den letzten Tagen ein bisschen überrollt. Aber also aus dem Blickwinkel hätte ich immer gesagt, da sollte man einfach auch mal anders über Peking nachdenken. Aber ob man darüber hinaus, das ist eine große Frage. Können wir uns mal länger in Ruhe darüber unterhalten.
Nachfrage? Eine weitere Frage. Im Vergleich mit dem russischen Angriff, warum denken Sie, dass das Thema Gaza kaum eine Rolle spielt in der deutschen Wahlkampf? Und welche Bedeutung messen Sie dieses Thema in der Politik Ihrer Partei bei?
Nee, ich habe da selbst eine sehr persönliche Betroffenheit. Ich war am 7. Oktober in Tel Aviv. Ich habe da gelebt und gearbeitet. Um 6.33 Uhr haben uns die Sirenen geweckt. Und ich habe da sehr viel mit jüdischen Israelis, palästinensischen Israelis, die direkt betroffen waren, auch die alle Angehörige verloren hatten, am 7. Oktober oder in den Monaten danach in Gaza. Und für mich ist da eine Position völlig klar. Niemals, nie darf ein Menschenrechtsverbrechen die Begründung eines anderen Menschenrechtsverbrechens sein. Und deswegen sagen wir, so wie die israelische Armee gerade Krieg führt in Gaza, das ist völkerrechtswidrig immer wieder. Da finden Menschenrechtsverletzungen statt. Und deswegen sind wir dafür, dass die Bundesregierung ihre Waffenlieferungen an Israel einstellt. Und dass auch der Staat Palästina endlich anerkannt wird, so wie viele andere EU-Staaten das auch gemacht haben. Weil dann reden wir plötzlich über eine andere Art von Konflikt in der Region und nicht mehr nur über einen einseitigen Konflikt. So, das ist unsere Position dazu. Völlig klar ist, dass wir als Linke auch, und das haben wir ausführlich diskutiert auf unserem letzten Parteitag und beschlossen, dass für uns das Existenzrecht Israels völlig unverhandelbar ist. Und es gibt ein Selbstverteidigungsrecht, aber es gibt nicht das Recht, dabei Menschenrechte zu verletzen.
Die nächste Frage hat der Kollege zwei Reihen dahinter.
Markus Grill vom Norddeutschen Rundfunk. Sie haben ja gemeinsam mit der AfD nun eine Sperrminorität im Bundestag. Jetzt war gerade schon die Frage, wie sieht es bei der Reform der Schuldenbremse möglicherweise aus? Sie haben das jetzt an Bedingungen geknüpft. Wenn sozusagen die schwarz-rote Koalition eine Reform der Schuldenbremse macht oder vorschlägt, die nur auf Verteidigungsausgaben abzielt, ist es dann denkbar, dass Sie mit der AfD gemeinsam eine Sperrminorität bilden?
Also ich wurde jetzt schon öfter danach gefragt und ich muss mich wundern, weil ich glaube, nach dem Wahlprogramm haben wir genau gar keine Überschneidungen mit der AfD. Ich sehe überhaupt gar keinen inhaltlichen Punkt, an dem wir zusammen abstimmen würden, denn die AfD möchte weiter aufrüsten. Ich glaube, Alice Weidel hat 5% ausgegeben. Da würden wir auf jeden Fall nicht mitgehen.
Sie beide, sowohl die AfD als auch Sie, sind gegen Waffenlieferungen in die Ukraine. Insofern könnte das ja ein Jungteam sein bei dieser Schuldengrenze.
Ich glaube, da gibt es einen Riesenunterschied. Die AfD sieht auf den Ukraine-Krieg aus einer Kreml-Perspektive und das tun wir auf gar keinen Fall. Und da gibt es einen Riesenunterschied und da lasse ich uns auch nicht in einen Topf werfen, das geht nicht.
Die nächste Frage hat Herr Kreuzburg. Habe ich Ihren Namen falsch?
Ich bin Schuller.
Ach so, sorry. Dann.
Konrad Schuller von der FAZ. Wieder weiter zum Thema Schuldenbremse, Sperrminorität. Ich habe Sie, glaube ich, richtig verstanden, dass Sie sagten, Veränderungen würden Sie an Bedingungen knüpfen. Ist es vorstellbar, dass die Linke nicht einen Antrag unterstützt, in dem ohne weitere Klauseln die Schuldenbremse entweder abgeschafft oder von dem jetzigen Stand, ich glaube 0,35% auf 0,5 oder 1% angehoben wird. Ist es denkbar, dass Sie so etwas nicht unterstützen?
Also wir werden das heute Abend im Parteivorstand beraten. Wir werden das auch gemeinsam in der neuen Fraktion beraten. Das ist jetzt natürlich eine Situation, die wir auch so nicht haben kommen sehen, dass wir in dieser Lage sind, darüber mitzuentscheiden. Aber nochmal, wir werden das sehr ernsthaft diskutieren, was wir bereit sind mitzugehen und dass wir das Zünglein an der Waage sind, finde ich eigentlich geradezu historisch ironisch, weil wir eben immer dafür waren, dass die Schuldenbremse abgeschafft wird. Und jetzt werden wir das, wie gesagt, an Bedingungen knüpfen und wir würden auch dann einfach erstmal abwarten, was die neue Regierungskoalition uns da vorlegt und dann ganz konkret danach entscheiden.
Nachfrage, es kann also sein, dass Sie nicht mitgehen, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt werden, wenn die Schuldenbremse ohne weitere Klausel angehoben oder abgeschafft wird.
Das kann ich jetzt vorher nicht versichern, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir nicht alles mitmachen, nur weil das Schwarz-Rot so möchte.
Frau Pauli. Das wäre zumindest.
Ich muss jetzt leider hier mit dem Mikrofon reden und kann nicht gucken. Ich würde doch nochmal auf die Mehrheitsverhältnisse im Land gucken und auf eine Landkarte, die einen Osten zeigt, der so blau ist wie die Wand hinter Ihnen. Der Frust über die Ampel und auch Ihre starke Performance im Wahlkampf, die hätte ja schon dazu führen können, dass man doch vielleicht, wenn die sozialen Themen im Osten mehr greifen als, ich weiß nicht, irgendeine diffuse Wut gegen die da oben, ein bisschen mehr punkten können. Wie wollen Sie wirklich in den kommenden 4 Jahren da entscheidend etwas bewegen, damit wir so eine Landkarte beim nächsten Mal nicht noch über ehemalige ostdeutsche Grenzen hinaus haben werden?
Ja, es gibt eben neben dem großen blauen Fleck die kleinen roten Flecken, Gott sei Dank. Das heißt, wir konnten die Hochburgen halten, aber eben auch dann neue dazugewinnen. Also eben zum Beispiel in Erfurt ist es Bodo Ramelow ja gelungen. Und das wollen wir weiter ausbauen. Und das, wir haben jetzt einen Sprint hingelegt. Das war jetzt alles, was wir in 3 Monaten schaffen konnten, haben wir, glaube ich, ausgereizt. Aber das wird ein Marathon sein. Und das muss man auch allen sagen, den Osten zurückzugewinnen und den Raum gegen die AfD zu gewinnen, das wird ein langer, harter Kampf sein. Wir haben das jetzt auf Social Media sehr gut geschafft. Also wir haben die Welle der AfD gebrochen. Wir haben die Jugend für uns gewonnen. Das sah bei der Europawahl noch ganz, ganz anders aus. Und deswegen glaube ich, dass wir da noch viel, viel weiter in die Zukunft blicken können und sagen können, wir haben einerseits die Jugend jetzt auf unserer Seite und andererseits müssen wir dezidiert durch soziale Arbeit vor Ort, kommunale Arbeit vor Ort und Verankerung diesen Raum wieder zurückgewinnen. Das wird mehrere Jahre dauern, das kann 4 bis 8 Jahre dauern und darauf stellen wir uns auch ein.
Herr Kuhn, auch der von uns aus gesehen linken Seite, hat die nächste Frage, wenn ich das mitbekomme.
Johannes Kuhn vom Deutschlandfunk. Angesichts der Weltlage und den Entwicklungen der vergangenen Woche, zwei Fragen. Sehen Sie die Bundeswehr weiterhin ausreichend ausgestattet, um im gegenwärtigen geopolitischen Kontext vorbereitet zu sein? Und wo liegt die deutsche Verantwortung im Ukraine-Konflikt, sollte es zu einem Waffenstillstand kommen? Stichwort, ist ja nicht klar, was passieren wird, aber so etwas wie UN-Blauhelmtruppen mit deutscher Beteiligung an der Grenze, wäre sowas mit der Linken möglich?
Ja, die erste Frage, Bundeswehr finde ich zu kurz gedacht. Wir haben immer gesagt, Sicherheit wollen wir europäisch denken. Also das ist eine Abgrenzung zur NATO, aber das geht über die Bundeswehr hinaus. Und wenn man Sicherheit europäisch denkt, dann sind die Zahlen immer noch sehr eindeutig. Die europäischen NATO-Staaten ohne USA, ohne Donald Trump, die europäischen NATO-Staaten geben im Jahr 430 Milliarden Dollar aus für ihre Verteidigung. Russland hat kaufkraftbereinigt 300 Milliarden. Das Zahlenverhältnis stimmt. Jetzt ist noch die Frage, wofür soll das denn ausgegeben werden? Wir wollen Sicherheit europäisch denken, aber nicht Europa als neue Weltmacht, die überall auf der Welt Auslandseinsätze fährt. Ich finde es völlig richtig, dass das auf Landesverteidigung oder Europaverteidigung begrenzt wird und dann reicht dieses Geld auf jeden Fall aus. Zur Frage der Friedenstruppen in der Ukraine, das sehe ich anders übrigens als Friedrich Merz und Olaf Scholz. Ich finde, man muss heute schon drüber reden. Das wissen wir aus der Friedensforschung. Wir müssen immer schon den 2., 3. und 4. Schritt mitdenken. Wir brauchen klare Ideen und Vorstellungen, was könnte dann am Ende stehen, um überhaupt die Friedensverhandlungen auch zu erleichtern, zu ermöglichen. Deswegen müssen wir heute drüber reden. Und wir müssen da völlig klar sein, jede Idee von NATO-Truppen oder EU-Truppen, die nicht von beiden Seiten gleichermaßen eingeladen werden, die als Friedenstruppen, das funktioniert gar nicht. Das wäre ja ein robustes Mandat gegen eine Seite. Das wäre sozusagen, europäische Truppen in einen heißen Krieg zu entsenden. Das muss man auf jeden Fall zurückweisen. Und einige der Äußerungen, die wir jetzt hören, die von Friedenstruppen reden, die meinen genau so einen robusten Einsatz, der wäre falsch. Aber ein klassischer Blauhelm-Einsatz im Modell von Zypern, im Modell von Korea, wo nach einem Friedensschluss beide Seiten zustimmen, eine neutrale Truppe von den Vereinten Nationen entsandt wird, die wäre total richtig. Aus meiner Sicht müssten da vor allem auch chinesische Blauhelme mit dabei sein. Das wäre nämlich eine materielle Sicherheitsgarantie für die Ukraine. Weil wenn da chinesische Blauhelme an der Grenze stehen, dann wird Russland die nicht angreifen. Das ist materielle Sicherheit, nicht nur ein Stück Papier. Das wäre mir sehr wichtig. Und ob deutsche Soldaten sich daran beteiligen, da habe ich vor allem an einem Punkt Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, ob Sie das auf der Landkarte gesehen haben, aber kurz hinter der Grenze da liegt Stalingrad und wieder deutsche Soldaten kurz vor Stalingrad, finde ich erstmal ein schlechtes Signal. Aber grundsätzlich wäre ich für so ein klassisches Blauhelm-Mandat nach einem Friedensschluss, wenn beide Seiten zustimmen.
Aber nochmal, wenn beide zustimmen, deutsche Truppen ja oder nein, Sie haben Bauchschmerzen, aber es kann ja durchaus sein, dass die Anforderung kommt. Das müsste ja auch im Bundestag beschlossen werden, wenn es ein Mandat gibt.
Das haben wir noch nicht in der Partei diskutiert. Ich persönlich würde eher dagegen plädieren, wegen dieser Symbolik, deutsche Soldaten vor Stalingrad. Das könnte auch möglicherweise ein Bestandteil des Friedensabkommens sein zwischen der Ukraine und Russland. Ich kann mir das, ich sag mal so, emotional für viele Menschen in Russland nicht vorstellen. Deswegen würde ich im Moment eher dagegen plädieren, aber das ist was, was wir in der Partei diskutieren. Haben wir noch nicht, werden wir aber tun. Das liegt jetzt ja bald mal an.
Die nächste Frage hat der Kollege zwei Reihen davor.
Jetzt. Pascal Beuker von der Taz. Nochmal zurück zu der verfassungsändernden Mehrheit. Erstmal habe ich richtig verstanden, ein Sondervermögen für Militärausgaben würden Sie generell nicht zustimmen. Nicht? Das andere bei der Frage Aufweichung Schuldenbremse ist ja die Frage, würden Sie der Union, die ja in kleinem Dilemma ist, weil ja diesen Unvereinbarkeitsbeschluss mit Ihnen hat, entgegenkommen, dass Sie einfach irgendwas zustimmen, was Sie vorlegen, oder würden Sie sich Gespräche und Verhandlungen mit Friedrich Merz erwarten?
Ja, also wir werden nicht irgendwo den Arm heben, wenn uns das einfach vorgelegt wird oder hingeworfen wird. Das ist ja das, was die Union sehr gerne macht, sondern natürlich erwarten wir dann, in Gespräche einbezogen zu werden.
Dann hat die nächste Frage der Kollege ganz hinten in der Reihe, hat sich erledigt, alles klar. Dann wechseln wir wieder rüber auf die von uns aus gesehen rechte Seite. Wer war das? Ich habe hier meine Notizen, sind manchmal Frau Maurer, weiß ich, aber ich glaube, es hatte noch jemand hinter Ihnen eine Frage. Dann machen wir erstmal bei Frau Maurer weiter. Frau Maurer.
Ja, wir hatten hier eben eine Pressekonferenz mit Herrn Habeck und da ging es auch um die verfassungsändernde Mehrheit, die eben nicht zustande kommt ohne Sie. Da hat er den Vorschlag gemacht, Herr Merz könnte doch im Grunde genommen diese Mehrheit mit der abgewählten Regierung noch zustande bringen für ein Sondervermögen für Verteidigungsfähigkeit. Was sagen Sie dazu?
Ja, wenn das das Wichtigste ist, was Robert Habeck jetzt plant nach dieser Wahl, dann ist das seine Entscheidung. Wir werden dann sehen, wie sich das entwickelt.
Aber Sie haben ja gesagt, Sie werden nicht für Aufrüstung stimmen. Ist denn Verteidigungsfähigkeit für Sie dann auch Aufrüstung?
Ich habe die Zahlen gerade genannt. Also die effektiven Zahlen, die auf dem Tisch liegen, 430 Milliarden in den europäischen NATO-Staaten, das reicht aus. Alles drüber ist Aufrüstung, was wir aus meiner Sicht für eine Landesverteidigung nicht brauchen. Und mir hat noch niemand sagen können, warum 430 Milliarden gegen 300 Milliarden für eine effektive Verteidigung nicht ausreichen soll. Und deswegen, ja, alles darüber ist Aufrüstung und da wären wir gegen.
Die nächste Frage hat Frau Schmidt-Roschmann. In der Mitte.
Ja, vielen Dank. Schmidt-Roschmann von der dpa. Frau Reicheneck, bleiben Sie eigentlich an der jetzt künftigen Fraktionsspitze zusammen mit Herrn Pellmann? Was ist da geplant? Und noch mal kurz zum Osten. Sehen Sie da auch Potenzial, die ja doch zweistelligen Ergebnisse des BSW zurückzugewinnen, beziehungsweise deren Wähler? Danke.
Ja, ich kann das beides beantworten, denn wir sind da in einem sehr engen Austausch, ja, die letzten Wochen sowieso gewesen zwischen Partei und Bundestagsgruppe. Jetzt ist es Gott sei Dank wieder eine Fraktion, aber wir werden auch genau diese Frage in genau diesem engen Austausch zwischen Jan van Aken, Heidi Reicheneck, Sören Pellmann und mir gemeinsam entscheiden. Offiziell haben die Parteivorsitzenden das Vorschlagsrecht, aber sie können sich sicher sein, dass wir das gemeinsam entscheiden werden. Morgen haben wir eine Fraktionssitzung genau dazu und dann wissen Sie mehr. Und zu den Stimmen im Osten, also das BSW ist ja angetreten, um die AfD zu halbieren. Das ist jetzt offenkundig, hat das nicht funktioniert und ich glaube auch, dass der Kurs falsch war. Und jetzt gibt es halt so ein paar Krümel, sage ich mal, des BSW in verschiedenen Landesverbänden. Da müssen die jetzt schauen, wie sie sich weiter aufbauen oder auch nicht. Aber unser Kurs ist ganz, ganz klar. Wir gehen auf die Wähler, die frustriert sind von diesem politischen System, die mit keiner der politischen Parteien etwas anfangen können. Und das nicht, indem wir ihnen leere Versprechungen machen, sondern indem wir ganz bodenständig weiter zu ihnen gehen und ihnen konkrete Hilfen und Angebote machen. Das heißt, jedes Heilsversprechen, was ihnen in den letzten Jahren gegeben wurde, unter anderem auch durch Sarah Wagenknecht, das muss man klar zurückweisen. Wir unterscheiden uns nicht nur in den Inhalten, sondern auch im politischen Ansatz. Das möchte ich nochmal betonen. Ich glaube nicht, dass man Menschen langfristig zurückgewinnen kann, wenn man ihnen Versprechungen macht und dann am nächsten Tag gleich in Koalitionsgespräche mit der CDU oder der SPD übergeht. Insofern halte ich unseren Ansatz hier für den nachhaltigeren.
Die nächste Frage hat der Kollege daneben in der gleichen Reihe.
Ja, ich würde die Frage an Frau Reicheneck richten, Thomas Vorreiter frei. Gestern auf der Wahlparty war aus unterschiedlichen Landesverbänden zu hören, wir haben ja Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt mit der Zusage, ihr kommt eh nicht rein. Also das sind quasi Leute, die jetzt, ich würde sagen, bis vor wenigen Umfragen sehr unvorbereitet auf den Wechsel nach Berlin waren. Wie schnell wird denn diese Fraktion arbeitsfähig werden, die jetzt doch relativ schnell groß angewachsen ist, oder benötigen Sie so eine Art Schonfrist?
Wir haben morgen die erste Fraktionssitzung, ab dann sind wir arbeitsfähig. Und genau, wie ich das vorhin schon gesagt habe, das sind Luxusprobleme, über die ich mich unfassbar freue, dass ich jetzt so eine große Fraktion habe, dass wir jetzt so eine große Fraktion haben, wo wir uns natürlich strukturieren müssen, das ist ganz klar. Wir müssen miteinander ins Gespräch gehen, wo wir unsere Schwerpunkte setzen, wie wir unsere Ressourcen einsetzen, wie wir die Themen verteilen. Das ist ein Prozess, da werden wir auch Zeit brauchen, genauso wie es ja auch Zeit brauchen wird, eine neue Regierung zu bilden. Aber wenn die Regierung bereit ist, sind wir es auch. Und wie gesagt, ab morgen sind wir arbeitsfähig.
Wenn Sie die Nachfrage gestatten, sind dann alle Kandidatinnen und Kandidaten so, ich sag mal, geprüft auch und durchlaufen, dass Sie sagen, die sind geeignet für den Bundestag?
Also im Gegensatz zu anderen Parteien gibt es bei uns kein Prüfverfahren, was die Parteivorsitzenden oder die Gruppenvorsitzenden durchführen, sondern die Landesverbände haben wirklich ganz tolle Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt. Ich habe mir die natürlich schon in Ruhe angeschaut und bin wirklich begeistert, wie viele Menschen, die auch aus ganz tollen Berufszweigen kommen, jetzt in unsere Fraktion kommen. Also wir haben ja verschiedene Menschen, die aus dem Gesundheitsbereich kommen, aus dem sozialen Bereich, direkt von den Betrieben, von der Werkbank in den Bundestag kommen. Also wir bilden dann als Fraktion wirklich diese Gesellschaft ab, auch mit Blick darauf, wie viele Frauen wir aufgestellt haben, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund. Also das wird eine wirklich tolle, schlagkräftige Fraktion, die von sich behaupten kann, ja, wir repräsentieren auch wirklich dieses Land.
Die nächste Frage hat die Kollegin in der Reihe davor, die ich jetzt treffen muss.
Genau, hallo, guten Morgen, Rebecca Sawicki von Web.de und GMX. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal anklingen gehabt. Ich würde trotzdem gerne noch mal konkret nachfragen. Also die Linke ist ja jetzt, wenn wir uns die Wählerschaft anschauen, eine junge Frau aus dem urbanen Raum. Wenn Sie sagen, Sie möchten aber der AfD die Gebiete abluchsen, sind das nicht die jungen Frauen aus dem urbanen Raum. Wie konkret wollen Sie das dann jetzt in den nächsten Jahren oder in den nächsten 4 Jahren, wenn wir zur nächsten Wahl schauen, schaffen?
Also erstmal, ich würde es gerne in 2 Teilen beantworten. Also erstmal freue ich mich, dass die Linke eine junge Frau ist, weil es fehlt ganz dringend die Repräsentation von jungen Menschen, von Frauen, auch von queeren Personen in diesem Bundestag. Deswegen bin ich erstmal ziemlich stolz darauf, dass es unserer Partei gelungen ist, genau diese Menschen zur Wahl zu bringen, dass wir ein Angebot gemacht haben, in dem wir eben ganz klar sagen, wir setzen uns für Kinder, für Jugendliche, für Frauen, für queere Personen, für Familien ein. Und zwar wirklich als zentrales Thema. Wir haben das symbolisch mit einem Plakat gemacht, aber wir machen es natürlich auch in unserem 100-Tage-Programm mit dem Kita-Gipfel. Wir machen es, indem wir uns das Thema psychische Gesundheit bei jungen Menschen anschauen, indem wir weiter gegen den Paragraph 218 kämpfen, für ein Gewalthilfegesetz, das niemanden ausschließt, für wirkliche ökonomische Gleichheit zwischen den Geschlechtern. Und ich finde, da jetzt erstmal dieses Vertrauen bekommen zu haben, eine richtig tolle Sache. Und dieses Vertrauen, das wollen wir auch weiterhin haben. Deswegen werden wir uns auch für diese Gruppe massiv einsetzen. Aber zu der Frage zum Kern, ich glaube, das hat Ines Schwertner schon ziemlich gut dargestellt. Natürlich ist es jetzt auch unsere Aufgabe, unsere Position, die ja 90% in dieser Gesellschaft ansprechen und für die eine bessere Situation ermöglichen würden, jetzt auch zu erreichen. Das war in der kurzen Zeit, die wir jetzt auch wirklich hatten, nachdem wir es viele Monate, ja, jahrelang den Leuten sehr schwer gemacht haben, uns zu mögen, das muss man ja selbstkritisch zugeben und uns zu vertrauen, das ist jetzt natürlich eine Aufgabe, die uns die nächsten Monate und Jahre beschäftigen wird. Und da sehe ich das ganz klar so, wie Ines Schwertner das schon gesagt hat, wir bauen unsere Sozialberatung aus, wir gehen weiter an die Haustüren, wir sind vor Ort, wir sind ansprechbar, wir werden weitere Angebote machen, um den Menschen im Alltag zu helfen und ihnen eben zu sagen, wir versprechen euch nicht nur das Blaue vom Himmel, wie passend, sondern wir handeln auch. Und das zeigt sich, dass es funktioniert. In Lichtenberg hat es sich gezeigt, aber auch in anderen Wahlkreisen. Das müssen wir jetzt natürlich in die Breite dieses Landes bringen, auch gerade in den ländlichen Raum. Ich meine, ich komme aus dem Dorf in Sachsen-Anhalt. Glauben Sie mir, es ist mir ein Herzensanliegen, dass die aktuellen Prozente, die ich da mir angeschaut habe, sich sehr, sehr schnell verändern, gerade auch bei den Landtagswahlen, die in Sachsen-Anhalt anstehen nächstes Jahr. Aber das ist eine Aufgabe, der wir uns jetzt stellen können, der wir uns jetzt auch selbstbewusst stellen können, weil wir haben den ersten Schritt getan, um wirklich alle Menschen in diesem Land auch erreichen zu können. Wir werden nicht alle zu uns holen, das ist vollkommen klar. Aber ich denke, wir haben jetzt auf jeden Fall eine deutlich bessere Basis als noch vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr. Deswegen bin ich da sehr optimistisch, dass wir auch da weitere Wählerinnen und Wähler gewinnen können und eben auch zeigen können, was wir für sie im Angebot haben. Und dass wir auch vor allen Dingen auch gemeinsam was verändern können.
Herr Warwick.
Warwick, Nachdenkseiten, die Linke hat sich ja lange auch als internationalistische Partei definiert. Das hat jetzt in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen abgenommen, aber auch von Ihnen zum Podium proaktiv wurden ja außenpolitische Themen gar nicht angeschnitten. Die kam ja, wenn dann, von Kollegen seit über Frage. Da würde mich nur interessieren, was es ja zumindest eine gewisse Alters- und Wählerkohorte gibt, die das durchaus noch für relevant erachtet, wie dieser Aspekt, sozusagen die Linke als internationalistische Partei, wie der gewertet wird aktuell.
Ich meine, ich habe 20 Jahre nichts anderes gemacht. Also ich bin Abrüstungsexperte, ich habe in der Friedensforschung gearbeitet, ich habe die letzten Jahre in Tel Aviv gearbeitet für die Rosa-Luxemburg-Stiftung zu internationalen Konflikten. Ich habe da ein Buch drüber geschrieben. Das ist mein Leib- und Magenthema und das wird es bleiben. So, das werde ich auch im Bundestag weiter bearbeiten. Deswegen steht es bei mir persönlich und damit in der Parteispitze ganz vorne. Wir haben gesagt, im Wahlkampf stellen wir genau zwei Themen nach vorne. Das haben wir getan, damit waren wir erfolgreich. Das heißt aber nicht, dass wir über die anderen Dinge nicht reden. Und das werden wir in den nächsten 4 Jahren auch tun, auch unsere Position weiterentwickelt. Also dafür stehe ich als Person, da gibt es gar kein Vertun. Also wir sind eine internationalistische Partei.
Um das vielleicht noch einem konkreten Beispiel festzumachen, Merz hat heute erklärt, er wird Benjamin Netanyahu nach Deutschland einladen, umgehend. Haben Sie sich da schon eine Meinung gebildet? Unterstützt man diesen Merz-Ansatz oder sagt man, wir stehen eher für Völkerrecht und den ICC ein?
Das haben wir immer klar gesagt, dass alle, die mit dem internationalen Haftbefehl gesucht werden, der muss in Deutschland umgesetzt werden. Es gibt einen internationalen Haftbefehl gegen Putin. Wenn Wladimir Putin nach Deutschland kommt, dann muss dieser Haftbefehl umgesetzt werden. Das gilt für Netanyahu ganz genauso. Und es ist fatal. Es war immer Deutschland, die dieses Statut von Rom wahnsinnig unterstützt hat. Das war eigentlich Deutschland, das Land, das immer ganz vorne war, wenn es um den internationalen Strafgerichtshof ging. Und das jetzt aufzuweichen, zum ersten Mal zu sagen, wir messen mit zweierlei Maß, wenn uns der Haftbefehl nicht passt, dann setzen wir ihn nicht um. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe für das internationale Völkerrecht, weil der eine große Champion, Deutschland, fällt damit weg für das Rom-Statut. Ich halte das für einen Riesenfehler. Und wir sind da völlig klar, wenn Netanyahu nach Deutschland kommt, muss er natürlich verhaftet werden. This is Völkerrecht.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Herr Steiner hat die nächste Frage.
Ja, genau hier. Ich würde es ganz gerne nochmal verstehen, Ihre Position zur Schuldenbremse. Wenn ich das jetzt so richtig deute. Ihre Wähler erwarten von Ihnen, dass Sie möglichst etwas durchbringen, auch dann, wenn Sie nicht Teil der Regierung sind. Jetzt sind Sie an einer Stelle notwendig, um eben etwas durchzubringen durch den Bundestag. Das heißt, Sie können Bedingungen stellen. Gleichzeitig haben Sie aber jetzt auch schon, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr von Aken, gesagt, dass Sie bei Rüstung nicht sehen, dass Sie mitgehen. Laufen Sie nicht Gefahr, dass Sie Ihre Wähler massiv enttäuschen, wenn eben keine Investitionen in die sozialen Möglichkeiten gegeben sind?
Also wir haben unseren Wählern und Wählerinnen immer gesagt, wir stehen für Abrüstung. Die Zahlen reichen aus. Wir müssen jetzt nicht aufrüsten, auch nicht für die Landesverteidigung, auch nicht für die Europaverteidigung. Und deswegen ist es, glaube ich, völlig konsequent, dass wir irgendeinem Ansinnen Sondervermögen für Aufrüstung nicht zustimmen. Ich glaube, dass es keine einzige Wählerin gibt, die da enttäuscht sein wird, sondern das haben wir immer klar gesagt.
Selbst dann, wenn Sie Ihre sonstigen Projekte dadurch nicht rein verhandelt bekommen würden, das würden Sie nicht als zulässigen Tauschhandel in irgendeiner Form empfinden?
Das ist für uns ein absolutes No-Go. So, also das ist, wenn jetzt die Schuldenbremse punktuell aufgehoben werden soll, dann machen wir das nicht. Und wenn es denn schmutzige Deals geben soll, so nach dem Motto, wir heben die Schuldenbremse auf, wenn ihr auch eine Asylverschärfung zustimmt. All solche schmutzigen Kopplungsgeschäfte machen wir nicht mit. Wir wollen, dass die Schuldenbremse wegkommt und da lassen wir uns auch nicht erpressen. Klares Ziel.
Und dann habe ich noch mal Herrn Jung auf der Liste.
Ich probiere es noch mal anders, Herr Aken. Frau Reicheneck, streben Sie nach dem Fraktionsvorsitz?
Ich persönlich?
Ja.
Ja, habe ich immer gesagt. Also haben wir nicht auch drüber geredet in den 4 Stunden? Ich werde nicht Fraktionsvorsitzender und alles andere klären wir in den Gremien. Wie gesagt, heute Abend Parteivorstand, morgen haben wir Fraktionssitzung und danach gibt es Antworten, vorher keine.
Frau Reicheneck?
Ich strebe nach einer starken, schlagkräftigen Fraktion und mit der werden wir dann auch genau entscheiden, wie wir uns aufstellen.
Habe ich jemanden übersehen, der noch eine Frage hat? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke ich unseren Gästen sehr fürs Kommen und beende diese Pressekonferenz.
Dankeschön. Dankeschön.